Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Hochschulquartett.
Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Barbara Weber. Zwischen Fiktion und Realität. Welche Digitalisierungsstrategien haben die Hochschulen? Das ist das Thema heute.
Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Digitalisierungsstrategie. Das läuft, glaube ich, ganz gut.
Manche geben uns dann Reader mit 300 Seiten ausgedruckt. Die sind dann etwas zurückgeblieben im Thema Digitalisierung, aber bei den meisten ist es angekommen.
Es ist immer noch die klassische Vorlesung im meisten Fall, also Beamer. Wir haben uns endlich mal weg von dem Overhead-Projektor bewegt.
Wir haben auch eher ältere Dozenten. Gut, ich studiere auch Jura. Ich weiß nicht, ob das Vorteil ist, aber die setzen eher weniger ein. Also wir haben tatsächlich Dozenten, die benutzen gar nichts oder eine Schiefertafel, die immer noch dort ist, die sogar extra wieder angeschafft werden musste dafür, weil die am Anfang des Semesters nicht da war und die darauf bestanden haben. Und ansonsten werden einfache PowerPoints verwendet. Aber es ist sehr unterschiedlich. Da kommt zum Beispiel meine Strafrechtsprofessorin um die Ecke, die benutzt sehr viel und stellt auch immer alles gleich online.
Wir haben ja diese Plattform Ilias, auf der Lehrmaterial und Seminarunterlagen hochgeladen werden. Zu Beginn meines Studiums war die noch ziemlich neu und viele Dozenten und Dozentinnen haben sich eher gesträubt, die zu nutzen.
Schiefertafel, PowerPoint und Plattform für Lehrmaterialien. Ernüchternde Impressionen vom Unicampus in Köln. Ernüchtert sind auch die Zahlen. Laut einer Befragung der Expertenkommission für Forschung und Innovation verfolgen lediglich 14% der Hochschulen eine Digitalisierungsstrategie. Es bleibt also viel zu tun. Das sieht wohl auch die Kultusministerkonferenz so. In ihren Mitte März vorgelegten Empfehlungen zur Digitalisierung der Hochschullehre heißt es, dass es nicht reiche, die Digitalisierung, Zitat, den Pionieren zu überlassen. Sie müsste als fester Bestandteil der Hochschulentwicklung sowie der Hochschulstrategie bzw. des Hochschulprofils interpretiert werden. Wie diese Hochschulstrategie umgesetzt wird, darüber möchten wir heute im Quartett diskutieren. Professor Frank Ziegele lehrt an der Hochschule Osnabrück Hochschulmanagement und ist zugleich Geschäftsführer des Zentrums für Hochschulentwicklung in Gütersloh. Herr Ziegele, was entwickelt sich da wohin beim Thema Digitalisierung? Kann man da überhaupt von einer Strategie sprechen?
Naja, also Digitalisierung der Lehre läuft und zwar in drei Varianten. Die erste Variante ist, das hat man gerade auch in der Umfrage gehört, Professoren machen eigentlich mit der Lehre weiter wie bisher und reichern das ein bisschen durch digitale Elemente an. Also die machen weiter eine Vorlesung und dann aber nach der Vorlesung machen sie vielleicht mit dem Handy eine Umfrage, wer was kapiert hat oder sie stellen ihre Materialien auf eine Online-Plattform. Das machen fast alle, da ändert sich aber noch nicht viel. Die zweite Variante ist, manche machen tatsächlich echte, reine Online-Angebote, die dann eben nur noch im Internet, dafür muss man gar nicht mehr kommen. Das ist aber eine kleine Minderheit. Das sind nur 10% der Hochschulen, die überhaupt sowas im Programm haben. Und dann gibt es noch eine dritte Variante, die ganz spannend ist. Und das sind tatsächlich die Pioniere, die das versuchen. Das sind Hochschulen, die machen einen Mix aus digital, online und Präsenz vor Ort. Und wenden dabei aber ganz neue Lernmethoden an. Also zum Beispiel, es gibt so ein Konzept, das nennt sich Flipped Classroom. Da machen die Professoren keine Vorlesung mehr vor Ort. Das ist passé, sondern die Vorlesung wird in Video ausgelagert, das man sich vorher anguckt. Und stattdessen macht man vor Ort dann gemeinsame Problemlösungen, also dieses berühmte Problem-Based Learning. Das heißt, Digitalisierung wird damit verbunden, auch die Qualität der Präsenz zu steigern und zu verändern. Und das ist leider noch nicht in der Fläche angekommen, sondern das machen nur die Pioniere.
Auf die Lehre wollen wir uns heute auch ein bisschen konzentrieren. Wir müssen aber der Vollständigkeit halber noch sagen, also Digitalisierung, digitale Strategie, da gehört noch viel mehr zu. Nur um es mal zu erwähnen, was gehört da noch mit zu?
Die digitale Verwaltung ist ein wichtiger Punkt, also die gesamten Prozesse der Einschreibung, das Prüfungswesen, auch das wird ja inzwischen über Lernplattformen vielfach digital gemacht. Und natürlich ist Digitalisierung auch genauso wichtig wie für die Lehre, auch für die Forschung. Also beispielsweise die Nutzung von Big Data, großen Datenmengen für Forschungsprojekte, die internationale, europäische Vernetzung von Hochschulen durch digitale Medien, also auch in der der Forschung ein Riesenthema.
Ja, vor allen Dingen auch unter dem Aspekt, ohne das jetzt vertiefen zu wollen, wie ist das mit der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen und so weiter und so weiter. Aber wie gesagt, die Lehre steht heute im Fokus unserer Diskussion und da begrüße ich in unserer Runde Philipp Riederle, 1994 geboren, Podcaster schon mit 13 Jahren, mein iPhone und ich hieß das damals, 2014 vom BMBF als einer der führenden digitalen Köpfe ausgezeichnet, erfolgreicher Buchautor, Unternehmensberater und Student an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen der Fächer Soziologie, Politik und Ökonomie. Herr Riederle, können Sie sich an Ihre Grundvorlesungen noch erinnern? Was ging Ihnen denn da so durch den digitalen Kopf?
Naja, das war zugegebenermaßen etwas durchwachsen. Und so digital war das alles nicht. Also das einzige digitale Element war, naja, das Upload und das Downloaden von irgendwelchen Lehrmaterialien. Aber ansonsten fand alles zu 100% in Präsenz statt. Das war in gewissen Situationen ganz sinnvoll, wenn man mal Primärtexte tatsächlich in einer kleinen Gruppe diskutiert hat. Aber wenn es um reine Einführungsthemen gab, wo vielleicht das didaktische Talent des Lehrpersonals, naja, begrenzt war, wo es vielleicht andere Überschneidungen mit anderen universitären Veranstaltungen gab, da war das schon alles nicht ganz so einfach. Und was habe ich dann gemacht? Was haben meine ganzen Kommilitonen gemacht? Naja, wir haben das mangelnde digitale Angebot unserer Universität einfach mit dem öffentlichen digitalen Angebot von der Community ersetzt. Wir haben uns halt Tutorials angeschaut von irgendwelchen Leuten, teilweise von irgendwelchen Indern, die in gebrochenem Englisch die Statistiksoftware erklären, aber dies besser machen als der Dozent bei uns vor Ort.
Da passt auch ein Ergebnis zu. Ein Ergebnis aus einer der Studien, aus der zahlreichen Studien, muss man sagen, die in den letzten Monaten erschienen sind. Die bezweifelt nämlich, ob unbedingt immer die physische Präsenz an der Hochschule unbedingt erforderlich ist. Und das haben Sie ja eben jetzt auch nochmal bestätigt. Und in der DUZ, der Deutschen Universitätszeitung, kritisieren Sie, dass die Hochschulen den Nachwuchs von morgen ausbilden, aber mit Methoden weitgehend von gestern. Wie würde denn Ihr Idealstudium aussehen?
Naja, zuallererst verstehe ich nicht, wieso diese ganzen Standardvorlesungen deutschlandweit gleichzeitig stattfinden. Ich finde, das ist eine unfassbare Verschwendung an Ressourcen. Wieso halten nicht die Top 5 ihres Faches online öffentlich zugänglich eine Vorlesung, die dann deutschlandweit von allen angeschaut wird und vor Ort die entsprechenden Forscher mit entsprechender individueller Vertiefung oder mit Zeit für Betreuung ergänzen. So, das ist ja relativ einfach umzusetzen aus meiner Sicht. Was ich mir allerdings wünschen würde als Idealvorstellung eines Studiums, ist ein wenig mehr Offenheit. Wir haben momentan in Deutschland 19.000 verschiedene Studiengänge, 19.000 verschiedene Lehrpläne. Da blickt ja keiner mehr durch. Wir wissen nicht, was sollen wir davon studieren und vor dem Studium wissen wir es ohnehin noch nicht. Wieso könnte man ein Studium nicht denken wie ein Netflix-Account oder wie YouTube? Das heißt, ich melde mich einmal an auf einer Plattform, idealerweise sogar europaweit, und auf dieser Plattform melde ich mich an und klicke mir dann meine ersten Lehrveranstaltungen, die mich interessieren, zusammen. Und diese Lehrveranstaltungen, die ich auf dieser Plattform mir zusammenklicke, die können in unterschiedlichstem Format sein. Die können online sein, die können präsent sein, die können Blogseminare sein, das kann eine reine E-Learning-Software sein. Das heißt, ich klicke mir die Lehrveranstaltungen, die Themen zusammen, die mich interessieren. Ich bekomme Empfehlungen vom System. Quasi anhand dessen, was andere sich angeguckt haben, wird mir empfohlen, das könnte dich interessieren. Und wenn ich vielleicht selber nicht ganz den Plan habe, wie ich mein eigenes Curriculum zusammenstelle, naja, dann folge ich einer Playlist, das, was eben früher als der Bildungskanon oder heute als Lehrplan gilt, und lass mich davon ein bisschen leiten.
Was Sie jetzt nicht sehen können, liebe Hörer, ist das und Hörerinnen natürlich auch, Frau Professor Sabine Kunst aufmerksam gelauscht hat, Präsidentin der Humboldt-Universität Berlin und viele Jahre Wissenschaftsministerin von Brandenburg. Frau Kunst, was sagen Sie denn dazu? Wäre das so der ideale Veranstaltungskanon, das ideale Studium, was Sie sich auch so vorstellen könnten?
Also wenn ich Herrn Riederle dazuhöre, dann
bin ich ganz sicher, auch wenn ich tatsächlich die Geschwindigkeit der Veränderung durch Digitalisierung im Hochschulbereich generell sehe, dass sich in den nächsten Jahren ganz, ganz viel tun wird. Andererseits, vielleicht haben Sie recht, dass jetzt das sehr, sehr viel schneller geht, als wir, die wir jetzt als alte Methusalem-ähnliche Dinosaurier seit vielen Jahrzehnten das gewohnt sind, was wir kennen. Also das kann durchaus sein. Wenn man tatsächlich die Situation einer Universität als Gebilde jetzt sieht, ne, mit Hochschulautonomie, mit all dem, was wir jetzt in Europa haben, Profilbildung an einzelnen Orten, Einbindung in einen lokalen und durchaus auch internationalen Kontext, so würde jetzt ein solches Idealbild tatsächlich erfordern, dass man große Verbünde hat, die miteinander Vereinbarungen haben, dass auch tatsächlich belegbar ist, wer jetzt was gemacht hat, wie das qualitätsgesichert ist, wie Universität jetzt dem Anspruch, den jetzt Studierende haben können, nachkommt, ein bisschen nach ihnen zu schauen, bleibt denn da hängen und wie sicher ist das, was man dann an Leistung sieht in einem Studium, auch tatsächlich von dieser Person und nicht von irgendjemand anders? Also das ist jetzt gar nicht von Misstrauen geprägt, sondern wir haben tatsächlich eine Jahrhunderte-Entwicklung jetzt zu einer sehr individualisierten, profilierten Universitätslandschaft, sodass das bedingen würde, dass man tatsächlich sowas wie Verbünde hat, Austauschbeziehungen und die Abstimmung mit den Füßen erbracht hat, dass tatsächlich zum Überleben von Universität man sich genau diesem öffnen müsste.
Jetzt kommen wir mal von der Fiktion in die Realität. Wie sieht denn die Digitalisierungsstrategie an der Humboldt-Universität aus? Was machen Sie da? Und was planen Sie noch?
Also wir machen viel von dem, was Herr Ziegele vorhin ganz kurz angerissen hat. Gerade im Bereich der Lehre gibt es also über alle Fakultäten eine sehr aktive Arbeitsgruppe digitale Lehr- und Infrastrukturen der Studiendekane, die direkt zusammengeschlossen ist auch mit dem CMS, also dem Computer- und Medienzentrum, was das jetzt von der technologischen Voraussetzung her unterstützt. Und dabei eben sowohl die Dinge, die jetzt zur Verwaltung eines Studiums gehören, besprochen werden, als auch tatsächlich willige Gruppen und Pioniere mit Mann und Maus und Möglichkeiten versorgt werden, um tatsächlich digitale Lehrformate zu erproben. Sei es jetzt das, was angesprochen war mit Flipped Classrooms, beispielsweise im Bereich der Biologie, wo man sowas sehr schön erprobt. Oder
was heißt Flipped Classrooms? Das sollten wir vielleicht doch noch mal kurz
erläutern. Herr Ziegele hat es auch jetzt gerade, hatte es vorhin schon mal erläutert, dass man quasi eine Umkehrung macht, dass das Lernen vorgelagert ist und dass tatsächlich dann unter Anwendung dessen, was man mitbringt, Problemlösungen am Beispiel in einem Klassenraum dann auch direkt erprobt wird, dass aber die Voraussetzung, dass man da sagt, ihr seid verantwortungsvoll und schafft euch das selber drauf und wie man das jetzt tatsächlich spaßbringend kombiniert und was man damit anfangen kann, das ist dann Gegenstand auch tatsächlich einer aktiven Lehre mit von Angesicht zu Angesicht, ein Austausch. Echt nochmal eine Realisierung einer Gemeinschaft zwischen Lehrenden und Lernenden als eine, die miteinander kooperieren. Oder es gibt solche Beispiele wie Augmented Reality, das tatsächlich beispielsweise im Bereich der Archäologie die Vorstellungskraft unterstützt wird zu Dingen, die man sich sonst eigentlich an Wissen im wahrsten Sinne des Wortes ergraben muss, dass dort das Lernen einfach erleichtert wird und man schneller auch zu anderen Einsichten kommt. Oder was jetzt eine solche andere Pioniergruppe ist, dass der Einsatz im Bereich der Lehrkräftebildung von der Professional School of Education als eine besondere Spannung erlebt wird und die dazu auch eine Menge machen. Also quasi das umgesetzt haben, was die KMK nicht umgesetzt, aber dass sie dran sind, da tatsächlich Beispiele für zu erarbeiten, was in der KMK-Aufforderung drin war, die sie angerissen hatten.
Als vierten in unserer Runde begrüße ich Professor Andreas Henrich, Inhaber des Lehrstuhls für Medieninformatik an der Universität Bamberg, der uns per Telefon zugeschaltet ist. Herr Henrich, ich unterstelle jetzt einfach mal, vermutlich haben Sie mit dem Thema Digitalisierung und Digitalisierungsstrategie in Ihrer Fakultät für Wirtschaftsinformatik und angewandte Informatik kein Problem. Was bieten Sie denn jetzt konkret Ihren Studenten an? Deckt sich das mit den Vorstellungen von Herrn Riederle?
Da muss ich gestehen, dass das nur zum Teil sicherlich so ist. Wir haben zwar wie üblich entsprechende Lernplattformen, die sicherlich bei uns stärker als in anderen Fakultäten genutzt werden, eben aufgrund der technischen Affinität der Dozentinnen und Dozenten. Wir arbeiten zum Teil mit Vorlesungsaufzeichnungen. Wir verwenden auch MOOCs in manchen Formen, allerdings sicherlich nicht in flächendeckendem Ausmaß. Und dafür gibt es zumindest zum Teil auch gute Gründe. Also ich bin durchaus hin und her gerissen, wenn ich die Gesamtentwicklung betrachte, weil man sich natürlich zwangsweise auch die Frage stellt, Digitalisierung ist überall, Digitalisierung verändert ganze Branchen. Und was macht Digitalisierung dann mit Universitäten oder anders ausgedrückt, wie können wir Digitalisierung eben da auch nutzen? Aber manche Vision, die jetzt angesprochen wurde, muss ich doch auch mit ein paar Fragezeichen versehen. Zum Beispiel die Überlegung, dass es gerade in den Grundveranstaltungen möglich wäre, über Standardisierung das eben von ein paar Top-Dozenten machen zu lassen. Das klingt auf den ersten Blick sehr gut, aber Herr Riederle hat ja selbst schon angesprochen, dass es unbedingt erforderlich wäre, das mit einem wirklich sehr umfassenden Vorortbetreuungsangebot zu ergänzen. Denn wir sehen halt auch andere Probleme. Also ich selber bin neben den Dingen, die man sonst so macht, eben auch noch Prüfungsausschussvorsitzender bei uns. Und wir haben es natürlich bei einer durchaus nennenswerten Anzahl von Studierenden auch damit zu tun, dass sie eben nicht so selbstständig, selbstbestimmt, zielorientiert sind, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und dass die durchaus dankbar dafür sind, wenn es ein bisschen klare Strukturen gibt, wenn es Vorlesungstermine gibt und Ähnliches. Das ist ein Aspekt. Ich erlebe auch persönlich nicht unbedingt, dass die Studierenden die Treiber dieser Entwicklung sind. Zumindest nicht in Größenordnungen, sondern oft ist es eigentlich so, dass man diesen Wunsch nach mehr Digitalisierung in der Lehre schon fast ein bisschen aus ihnen rauskitzeln muss. Ein anderer Punkt sind natürlich Aufwände. Das ist was, über was wir noch gar nicht so gesprochen haben. Natürlich habe ich gewisse Effekte dadurch, dass vielleicht Angebote nur an einigen Stellen gemacht werden müssen. Aber dort entsteht dann eben ein hoher Aufwand. Und auf der anderen Seite, das kommt jetzt wieder von meinem Fachgebiet her, der Informatik, wo man eben sowas wie Computergrafik oder Webtechnologien auch in der Lehre vertritt. Da müssen die Unterlagen eben sehr schnell aktualisiert werden. Da geht es darum, auch das zu machen. Das heißt, große Investitionen in einmal erstellte Lerninhalte, die man dann über viele Jahre hinweg nutzen könnte. So einfach funktioniert das an den Stellen dann zumindest auch nicht.
Dröseln wir das mal im Einzelnen auf, was Sie gesagt haben. Vielleicht können wir zunächst mal so dieses Stichwort auch Aufwand für den Einzelnen, vielleicht auch Aufwand für die Hochschulen aufgreifen. Das heißt, vielleicht sollten sich die Hochschulen vorher erstmal im Klaren sein, wo will ich überhaupt hin mit der Digitalisierung? Das heißt, welche Strategie habe ich, Herr Ziegle?
Genau, also entscheidend ist ja, dass die Digitalisierung der Lehre ja kein Selbstzweck ist, sondern ein Mittel zum Zweck. Ich will damit ja irgendwas erreichen. Ich will eine bessere Lehre. Ich will irgendwie vorankommen. Und dann ist in der Tat ein wichtiger Punkt, dass sich das mit der Strategie oder dem, was die Hochschule ansonst will, auch verknüpft. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Erstes Beispiel, wenn eine Hochschule dezidiert eine internationale Strategie verfolgt und mit vielen anderen Hochschulen im Ausland zusammenarbeiten will, dann muss ich investieren in virtuelle Classrooms. Also ich brauche die Technologie, dass ich mit den finnischen Studenten zusammen quasi in einem virtuellen Klassenzimmer sitzen kann. Wenn ich eine duale Hochschule bin, also eine Hochschule, die Studierende hat, die auch arbeiten in bestimmten Phasen, das duale Studium, dann muss ich eigentlich die Digitalisierung darauf ausrichten, dass ich den Lernort Hochschule mit dem Lernort Unternehmen besser verzahne. Ja, dann könnte ich die Studenten, solange sie im Unternehmen sind, digital viel, viel besser begleiten. Das heißt, man sollte jetzt nicht wild in irgendwas investieren, sondern man sollte sich strategisch natürlich sehr, sehr gut überlegen, was man damit erreichen will und dann auch sich fokussieren in dem, was man tut. Nicht jeder kann alles machen.
Aber birgt das nicht auch die Gefahr einer Verzettelung mit sich? Also wenn ich dann sage, gut, ich arbeite jetzt mehr so in Kleingruppen und igel mich da so ein bisschen vielleicht ein. Wäre das nicht auch eine Gefahr?
Nö, das ist, also wie gesagt, ich bin ja auch keiner, also was man ja irgendwie auch sehen muss, eine Gefahr an der ganzen Sache, wie Sie sagen, einigeln. Wenn ich Digitalisierung als rein online betreibe und interaktive Aspekte nicht mit reinpacke, dann bin ich irgendwo am Ende auch bei der Vereinzelung des Studierenden, der zu Hause sitzt und kein Studentenleben mehr hat. Also das ist ja irgendwie auch eine Facette des Ganzen, die eine Rolle spielt. Das heißt, das muss ich mitdenken. Deswegen bin ich ja immer noch einer, der, glaube ich, auch schon im Eingang bei meinen drei Beispielen deutlich gemacht hat, dass ich die Zukunft der Digitalisierung in der Verzahnung mit der Präsenz sehe, die dann aber eben tatsächlich wirklich sich nicht verzetteln darf, sondern sehr fokussiert auf eine bestimmte Idee der Hochschule und auf ein Ziel der Lehre einzahlen muss.
Ich meine, wenn man tatsächlich ein bisschen sich vorstellt, dass an vielen Stellen ja über die Eruption durch Digitalisierung geredet wird und dann tatsächlich die Entwicklungsgeschwindigkeit an den Universitäten sieht. Also beispielsweise für die Humboldt-Universität werden wir ja nicht eine Strategie neu erfinden, weil wir tatsächlich wissen, dass wir uns der Aufgabe Digitalisierung an der Universität stellen müssen. Es ist so, dass wir natürlich das, was vorhanden ist, mit dem kombinieren, was neu kommt. Und dass es mehr um eine Priorisierung geht. Also wie wichtig ist jetzt welches Feld von universitärer Handlung, in das wir tatsächlich als erstes investieren müssen, um an den richtigen Stellen die Impulse zu setzen. Das ist einmal ganz wichtig, obwohl das heute nicht unser Thema ist, Big Data. Also um als forschungsorientierte Universität überhaupt die Basis zu haben, mit unserer forschungsorientierten Lehre auch mithalten zu können bei dem, was wir eigentlich machen wollen. Und auf der anderen Seite im Bereich der Lehre die Willigen zu sammeln und mit Best Practice zu motivieren, zu dem vorhandenen Leitbild der Humboldt-Universität die Elemente einer digitalen Lehre hinzuzufügen und die zu verschneiden. Also es ist tatsächlich ein Prozess und nicht an sich eine digitale Strategie.
Jetzt möchte ich mal einen Aspekt aufgreifen. Sie haben eben gesagt, die Willigen zu sammeln. Und Sie haben am Anfang auch schon mal darauf hingewiesen, dass es da unterschiedliche Facetten gibt. Ja, diejenigen, die Digitalisierung ablehnen jetzt, ich spreche jetzt erstmal von den Professoren, gleich komme ich nochmal auf die Studenten zu sprechen, diejenigen, die Digitalisierung ablehnen. Ja, löst sich das Problem nicht quasi biologisch, Herr Henrich?
Das könnte man denken und zu einem gewissen Teil ist das vielleicht auch so. Wir erleben aber durchaus auch, dass das an beiden Enden nicht ganz stimmt. Also auf der einen Seite finde ich, dass es sehr viele ältere Kollegen gibt, die durchaus mit viel Elan die Möglichkeiten aufgreifen und sich dem widmen. Und auf der anderen Seite sieht man doch auch, dass es durchaus jüngere Kolleginnen und Kollegen gibt, die eher sehr, sehr konservativ in dieser Hinsicht sich aufstellen und da vielleicht auch aus einer gewissen Tradition her handeln. Ich glaube, dass man an vielen Stellen da etwas zu sehr hofft, dass sich das Problem von selbst löst, was einerseits nicht stimmt und was andererseits, glaube ich, aber auch nicht genügen würde, denn dafür geht die Entwicklung ja auch zu schnell. Wir müssen sozusagen schneller reagieren und wir müssen schneller auch die Dinge aufgreifen, als eine solche Lösung das ermöglichen würde. Von daher gesehen sehe ich da eben schon den Bedarf auch mit Schulungsangeboten, mit Best-Practice-Beispielen, mit Unterstützungsangeboten in gewisser Weise alle mit ins Boot zu kriegen. Zumindest diejenigen, die auch nur ein bisschen wollen, dass man die dann lockt und ihnen hilft, das zu machen. Ich finde dabei aber das eben aufgebrachte Thema sehr, sehr wichtig, dass man ganz klar sieht, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Das Buzzword ist zwar derzeit unterwegs und man muss sich sehr rechtfertigen, wenn man nicht auf diesem Zug ist. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass das Investitionen sind, dass man damit Veränderungen schafft. Und da muss man eben dann auch priorisieren, da muss man Ziele im Auge haben und da muss man sich auch als einzelner Dozent sehr genau überlegen, wie man jetzt die Kompetenzen, die man in Modulen vermitteln will, eben auch auf neuen Wegen vermitteln kann und welche Aspekte sich da sehr gut für eine Virtualisierung eignen und wo andere Dinge eben wirklich in Kleingruppen, in Praktika passieren müssen und auch welche Methoden der Digitalisierung wo eingesetzt werden können.
Herr Ziegler wollte dazu noch was sagen und Frau Kunz.
Ich würde nur sagen, ich glaube, bei den willigen Professoren gibt es zwei Typen. Der eine Typ, das sind die Freaks. Ja, die wollen das unbedingt. Die sitzen da Tag und Nacht und schneiden nachts ihr Video im Keller und so. Also die machen das einfach, weil sie völlig begeistert sind. Das wird aber nie die Masse sein, sondern die große Masse sind die, die gute Lehre machen wollen, die total bereit sind, dafür auch digitale Mittel zu nutzen, die aber nicht wissen, wie. Ja, die wurden ja nicht ausgebildet dafür und die haben auch nicht die Zeit, ja, selbst nachts das Video zu schneiden und wollen das auch nicht. Und da kommt ein wichtiger Faktor ins Spiel. Die Professoren brauchen professionelle Unterstützung an den Hochschulen. In Amerika gibt es an Hochschulen einen ganz neuen Berufstyp, das ist der sogenannte Instructional Designer. Das heißt, das ist eine Berufsgruppe von Menschen, die nichts anderes tun, als Professoren dabei zu helfen, eine digital, didaktisch, professionelle Vorlesung zu machen. Und da müssen wir hin zu so neuen Personalstrukturen.
Da möchte ich mal kurz den Kollegen Christian Flotho zitieren, der sagt, also die Realität ist sie nicht eher so, dass viele vor einer verschlossenen Tür stehen, wo dann der Hinweis angebracht ist, die wissenschaftliche Hilfskraft Gandolf Hotzenplotz ist Mittwoch von 15 bis 16 Uhr erreichbar. Ist das nicht die nüchterne Realität letztendlich?
Nein. Andererseits suchen wir tatsächlich, an welchen Stellen müssen Infrastrukturinvestitionen stattfinden, wo ist Personal aufzubauen, um die Unterstützung zu bieten für Angebote und an welchen Stellen ist es tatsächlich nötig, um an Herrn Riederle anzuschließen, Verbünde zu bilden, damit auch ein Angebot wirklich innovativ ist und hoffentlich irgendwann auch international konkurrenzfähig. Denn das ist sicherlich einer der Fronten, die wir in Deutschland sitzend zur Kenntnis nehmen müssen. Über eigentlich die Lebensspanne von Professoren findet man alle die Typen, die Herr Ziegerle genannt hat. Und es ist auch tatsächlich ein großes Asset, dass es sehr erfahrene Professoren gibt, die aus ihrer langjährigen professoralen Erfahrung jetzt die Bereitschaft und die Souveränität haben, von ihrem Professorensockel runterzutreten und in eine neue Rolle zu schlüpfen, wenn man jetzt beispielsweise Flipped Classrooms sieht oder bei den Juristen, die tatsächlich damit arbeiten können, dass Studierende mit Vorschlägen kommen, die eben mal per Internet runtergeladen sind. Und mit völlig neuen Ideen, die man erstmal auch mit Souveränität einbauen können muss. Also es bedeutet auch einen Wechsel der Rolle von Hochschullehrern. Entschuldigung.
Ja. Genau das erlebe ich auch in der Arbeit mit Unternehmen, wenn ich die in die digitale Zukunft begleite. Das ist keine Altersfrage, die Fähigkeit und der Wille zum Wandeln, sondern es ist vor allem eine Frage von Voraussetzungen. Es ist eine Frage von Infrastruktur, von Equipment, von Möglichkeiten, die vor Ort einfach da sein müssen, von entsprechender Software, von entsprechenden Räumen, wo ich das produzieren kann, an denen es an vielen Hochschulen einfach schon ganz einfach mangelt. Und es ist eine Frage von Kompetenzen, die nicht gottgegeben oder irgendwie mit der digitalen Muttermilch aufgesogen sind von jungen Lehrenden, sondern es ist eine Frage von digitaler Didaktik, die auch auf irgendeine Art und Weise sich selbst erarbeitet oder beigebracht werden muss.
Aber das würde Ihre These ja dann etwas, muss ich jetzt mal etwas ketzerisch fragen, wenn Sie sagen, ja, wir Jungen, wir eigentlich Digital Natives und wir sind ja alle so internetaffin und so weiter. Wenn es keine Frage der Generation ist oder andersrum gefragt, gibt es eigentlich diesen klassischen Digital Native, den vielbeschworenen überhaupt so? Oder ist da nicht auch ein großes, ich sag mal, Phlegma so im Hintergrund, was gar nicht so, ja, davon mit seinen kleinen WhatsApp-Gruppen gut zufrieden ist, ab und zu mal was googelt, wie auch immer, Instagram, und dann ist es das schon?
Naja, wir als digitale Generation, uns zeichnet aus, dass wir die Welt nie anders kennengelernt haben als eben digital. Das heißt, wir fordern ein, dass sich unsere Lebensrealität ins Digitale verlängert und dass wir alle Potenziale und Chancen, die sich daraus ergeben, besser zu lernen, flexibler zu lernen, besser voranzukommen, dass die auch abgeschöpft werden. Da, dass wir die digitale Welt quasi schon immer kannten, heißt aber nicht, dass wir alle Digital Professionals sind. Das heißt nicht, dass wir alle programmieren können und uns medienkompetent in dieser Welt aufhalten. Das ist eine große Aufgabe und Herausforderung, die an die Bildungslandschaft insgesamt gestellt ist, nämlich uns Medienkompetenz, Digital Literacy und eben digitale Kompetenzen allgemein beizubringen. Denn das passiert auf der gesamten Strecke des Bildungswesens derzeit kaum.
Ich habe eine kleine Umfrage dabei. Wir haben 2017 Studierende befragt zu diesen Dingen. Und nur ein paar Beispiele. 83% der Studierenden haben gesagt, ich finde es gut, wenn eine Tafel eingesetzt wird. 70% haben gesagt, ich möchte WhatsApp und Facebook nur privat nutzen und bitte nicht an der Hochschule. Nur 20% haben gesagt, ich möchte nur digitale Lehrveranstaltungen, aber 68% haben gesagt, ich möchte, dass meine Lehrenden mehr Digitales ausprobieren. Also das heißt, ja, also Studenten wollen gute Lehre und die wollen auch Vielfalt und viele Formate und viele gute Angebote. Und ich glaube, das Digitale ist dabei für die Generation einfach selbstverständlicher Bestandteil. Aber im Zweifelsfall sagen wir noch die Tafel, okay.
Ja, aber die Tafel, dass wir die einfordern, das liegt wahrscheinlich an denjenigen, die digitale Lehre vollkommen missverstehen und miserable Lehrveranstaltungen mit PowerPoint-Folien machen, die vollgeklatscht sind, in denen keiner mehr mithalten kann, die dann vorgelesen werden, dass man sich da dann wünscht, dass so ein bisschen, naja, an der Tafel Dinge aufgearbeitet werden. Keine Frage. Das muss aber nicht bedeuten, dass diese Tafel aus Schiefer im Klassenraum Präsenz besteht, sondern das kann auch bedeuten, dass sie virtuell, digital und online zugänglich mit Zuhörern und Studierenden auf der ganzen Welt gleichzeitig verfolgt wird.
Nur weil man eine digitale Realität jetzt in ihrer Generation als das Naturgegebene erlebt, bedeutet das jedoch noch nicht, dass man tatsächlich Digital Literacy hat oder wirklich mit, mit Daten in einer Form umgeht, wie wir sie jetzt als Universität miteinander eigentlich gerne wollen. Und das bedeutet schon, dass es dort noch eine Anforderung gibt, an die Lehrendenseite genau das so vorzubereiten, dass man jetzt die, die damit umgehen können, auch tatsächlich befähigt, damit einen Rucksack sich zu packen, sodass sie hinterher auch wissenschaftlich damit arbeiten können. Das ist ja eigentlich das, was wir jetzt hier in den Diskussionen mit den Studiendekanen und auch der in den Hochschulen untereinander herausgefummelt haben, dass das eigentlich das Wesentliche ist, was wir beibringen müssen, neben Infrastruktur, Unterstützung und Best Practices.
Herr Professor Hinrichs, Sie möchte ich auch noch mal, dazu hören. Was ist denn Ihre Meinung?
Ja, ich stimme dem schon in weiten Teilen zu. Ich sehe aber insbesondere auch, dass Unterstützung nicht alles ist. Also viele Möglichkeiten, Lehre digital zu gestalten, gehen eigentlich auch mit vertretbarem Aufwand und relativ einfach. Das Problematische ist, glaube ich, wirklich das didaktische Konzept. Und dieses didaktische Konzept hat dann mit vielen Dingen zu tun. Und da habe ich immer so ein bisschen Angst, dass man auch versucht, in diesem Zuge eine starke Standardisierung zu machen. Dann gibt es eben sofort Support für die eine Form der digitalen Lehre und dann müssen das alle machen. Aber wie Lehre gut funktioniert, das hat natürlich sehr viel mit den Inhalten, mit den fachlichen Strukturen zu tun. Das hat auch was mit dem Dozenten zu tun. Das hat auch was sehr stark natürlich mit dem Fortschritt der Studierenden im Studium zu tun. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass Digitalisierung eigentlich besonders gut funktioniert und der Einsatz von entsprechenden Medien bei Studierenden, die im Studium schon etwas fortgeschrittener sind. Da wird das viel euphorischer aufgegriffen als in den frühen Semestern. Das mag eine persönliche Erfahrung sein, die von vielen Faktoren abhängt, aber ich habe den Eindruck, dass man da wirklich darauf achten muss, sehr, sehr zielgruppenorientiert auch zu arbeiten, wobei für mich die Zielgruppe eben auf der einen Seite natürlich die Studierenden in ihrer jeweiligen Situation im Studiengang sind, aber auf der anderen Seite eben auch die Professorinnen und Professoren. Und da muss eben eine Unterstützung dann auch wirklich darauf eingehen, was im jeweiligen Teil passt. Und das bedeutet eben auch hohe Anforderungen an die unterstützende Infrastruktur, ganz klar.
Ich möchte noch mal ein weiteres Thema kurz aufgreifen. Viel Zeit bleibt uns nicht mehr. Herr Riederle, Sie hatten das aufgegriffen in Ihrem Artikel, wo Sie dann sagten, Digitalisierung bietet auch die Chancen, mich attraktiv für einen möglichen Arbeitgeber zu präsentieren.
Kommen wir mal zurück zu der Idee der europaweiten Lernplattform, die ich am Anfang aufgebracht hatte. Wenn ich dort mir mein Studium, meinen Studienverlauf individuell zusammenklicke und gestalte, dann könnte ich ja quasi meinen Studienverlauf freigeben, dass er Unternehmen zugänglich ist, dass die ein Matching machen können und sehen können, oh, er hat genau das studiert, das passt super, genau solche Leute brauchen wir. Und das Ganze könnte auch andersrum funktionieren, dass Unternehmen quasi so eine Art Playlist zusammenstellen mit einer gewissen Kombination aus Lehrveranstaltungen, aus Inhalten, die genau für dieses Thema super wichtig sind und dann eine Aussicht auf einen spezialisierten Job in diesem Bereich bieten.
Herr Henrich, wie beurteilen Sie das?
Um ehrlich zu sein, habe ich da jetzt mehrere Probleme damit. Das eine Problem ist so ein bisschen das Problem der technischen Machbarkeit, wobei ich da schon die Wünschbarkeit hinten angestellt habe. Also bis zu einem gewissen Grad hat mich das auch ein bisschen überrascht, denn im Grunde genommen, denke ich, haben wir sowas ja. Also ich meine, es gibt eine Möglichkeit, sich gerade im Rahmen modularisierter Studiengänge ein Transkript geben zu lassen. Es gibt zwischendurch Auszüge. Das heißt, ich habe schon eine relativ genaue Geschichte. Wir haben große Fortschritte gemacht in den Modulbeschreibungen, in der kompetenzorientierten Beschreibung dort. Ob das jetzt automatisch auswertbar wäre und wie man dann sozusagen Standardkategorien in einer Klassifikation bilden möchte, sodass da ein Mapping möglich ist, das ist erstmal die technische Frage, wie scharf oder unscharf das dann ist und wie standardisierend das auch wirkt und wie vereinfachend das wirkt und Ähnliches. Der andere Punkt ist natürlich, treu deutsch muss man da auch sagen, Datenschutzüberlegungen und Ähnliches. Das heißt, es müsste ja, wenn, alles sehr freiwillig sein. Die Frage ist, wie viele das wollen. Aber so ein bisschen frage ich mich auch, ob das wirklich der Markt ist, den die Universitäten bedienen wollen. Jeder Studierende kann sich ja freiwillig auf den entsprechenden Plattformen da präsentieren und hat da die Möglichkeit. Und natürlich kann man darüber nachdenken, ob irgendwelche aktuellen Lehrveranstaltungsverzeichnisse da einfacher exportiert und importiert werden könnten. Aber grundsätzlich sehe ich das doch relativ skeptisch.
Ich glaube, es gibt einen Punkt, in den Hochschulen wirklich einsteigen müssen. Also es ist eine Tatsache, dass Studierende heute heterogener, vielfältiger, unterschiedlicher sind als früher. Ja, wir haben nicht mehr den 18-jährigen männlichen und so weiter, sondern alle möglichen Arten von Studierenden. Das heißt, deren Bedürfnisse sind auch unterschiedlich. Also das legt nahe, dass man sich tatsächlich ein individuelles Portfolio an Kompetenzen zusammenstellt, die man eben meint zu brauchen. Wichtig ist deswegen, dass Hochschulen in etwas einsteigen, was mit diesem Begriff Mikrozertifikate belegt ist. Mhm. Das heißt, man darf nicht, das passiert ja schon, das hat Herr Henrichs gerade schon gesagt. Also es darf nicht sein, dass man nur, wenn man den ganzen Master gemacht hat, am Ende ein Masterzeugnis kriegt, sondern man muss auch kleine Häppchen zertifiziert bekommen, sodass man damit auch für sich werben kann. Und den zweiten Punkt, den ich nennen wollte, das will ich jetzt gar nicht bewerten, ich will es einfach nur beschreiben. In USA ist man zum Teil da auch wieder ein paar Schritte weiter bei den Unternehmen. Beispiel Google. In USA ist es zum Teil so, dass Unternehmen gar nicht mehr nach einem Zeugnis von irgendeiner Hochschule fragen, sondern die machen ein Spiel mit den Bewerbern, also so ein Kompetenztest. Es gibt das berühmte Spiel der Wasabi-Waiter, da sind sie ein Wasabi-Kellner und müssen Leute bedienen und die Besten werden dann ausgewählt und genommen. Das heißt, in dem Fall spielen Abschlüsse überhaupt keine Rolle mehr, sondern nur noch die Kompetenzen, die man hat.
Ist das die Zukunft? Blicken wir doch jetzt mal, also mittelfristig vielleicht so frei rausgegriffen, 5 Jahre, vielleicht auch 10 Jahre in die Zukunft. Wie könnte die aussehen? Herr Riederle, mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Wenn ich mir aktuell anschaue, wie stehen wir mit der digitalen Transformation in Deutschland und mit öffentlichen Institutionen, möchte ich doch hier lieber optimistisch sein und eine Wunschvorstellung zeichnen. Und als Wunsch würde ich hier nennen, dass es selbstverständlich ist, dass der erste Schritt getan ist, dass jede Lehrveranstaltung für jeden online zur Verfügung steht, dass eine Individualisierung des Studiums europaweit über eine Plattform funktioniert und dass die Potenziale der digitalen Transformation in ihren Chancen genutzt werden.
Frau Professor Kunz.
In 5 Jahren sind wir einen großen Schritt weiter. Die Verbünde zwischen Universitäten wird es geben und auch zwischen ihnen einen Austausch von Zertifikaten und Lehrformaten für die, die sich entschieden haben, auch auf europäischer Ebene genau so etwas anzubieten. Und das werden viele sein. Und so etwas wie Mikrozertifikate wird es ganz sicher vermehrt geben, weil international auch tatsächlich der Trend zur individualisierten Transkriptbeleggebung also einfach da ist, sodass ich denke, dass sich da viel tun wird in wenigen Jahren.
Herr Professor Henrich.
5 Jahre ist ja gar kein so langer Zeitraum. Trotzdem muss ich sagen, da ich das jetzt auch schon über 20 Jahre beobachte, sehe ich eigentlich, wie die Entwicklung in der letzten Zeit doch Fahrt aufnimmt. Und ich sehe, dass eigentlich 3 Dinge sich gegenseitig befruchten. Nämlich das, was jetzt mehrfach schon angesprochen wurde, dass Forschung auch digitaler wird, dass digitale Forschungsmethoden, digitale Forschungsdaten eingesetzt werden. Wir haben sehr stark Digitales auch als Inhalt von Lehrveranstaltungen und da kommt das als Lehrform da dazu. Das heißt, ich würde sagen, wir sehen wirklich in den nächsten 5 Jahren einen signifikanten Zuwachs von Inhalten, die entsprechend aufbereitet werden, ohne dass die aus meiner Sicht eher langfristig kommenden Dinge, die Herr Riederle sich wünscht, in den nächsten 5 Jahren schon erreichbar wären.
Herr Professor Ziegler.
Ich würde alles, was gesagt wurde, gerne teilen. Ich will 2 Dinge mal nennen in Bezug auf die Frage der Rahmenbedingungen, ob die Hochschulen überhaupt können, was sie machen wollen. Da habe ich nur so ein bisschen Bauchschmerzen. Das erste ist, mal nur ein Stichwort, es gibt sowas wie eine Lehrverpflichtung von Professoren, die ist noch bemessen nur an der Präsenz. Das heißt, für Professoren lohnt es sich überhaupt nicht, digitale Lehre zu machen. Hier muss der Staat ran. Das zweite große Problem ist, wenn ich wirklich ernsthaft neue Lehrqualität inklusive neuer Präsenzlehre bieten will, dann muss ich die Hochschulen baulich extrem verändern. Ich muss aus allen Hörsälen die Reihen, Stuhlreihen rausreißen und Gemeinschaftsarbeitsräume einrichten. Ich hoffe, dass auch das funktionieren wird. Aber ich bin optimistisch.
Herzlichen Dank an meine Gäste heute Abend. Morgen in der Sendung Campus und Karriere wird es ab 14.05 Uhr um die Frage gehen, neues Arbeiten in einer digitalen Welt. Was bringt die New Work Konzepte? Was bringen New Work Konzepte wirklich? Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber.
In einer weiteren Ausgabe unserer Reihe Auf den Punkt Hochschulquartett übertrugen wir live aus dem Funkhaus von Deutschlandfunk Kultur in Berlin eine Diskussion über das Thema zwischen Fiktion und Realität. Welche Digitalisierungsstrategien haben die Hochschulen? Gesprächsteilnehmer waren Professorin Sabine Kunst, Präsidentin der Humboldt-Universität Berlin, Professor Dr. Andreas Henrich, Lehrstuhl Medieninformatik, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Philipp Riederle, Autor, Unternehmensberater und Student, sowie Professor Frank Ziegele, Geschäftsführer des Zentrums für Hochschulentwicklung CHE in Gütersloh. Die Gesprächsleitung hatte Barbara Weber.